Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Derek Scully, seit fast 20 Jahren Korrespondent der Zeitung Irish Times in Berlin. Hallo, Herr Scully.
Schönen guten Tag.
Sind Sie ein Freund der Schweden-Krimis? Ich frage das deswegen, weil wir ja auf die Themen des Tages gucken und wir haben es auch gerade in den Nachrichten gehört. Olof Palme, 1986 in Stockholm erschossen. Da sind jetzt die Ermittlungen niedergelegt worden.
Genau, es ist der ultimative Nordic-Krimi. Also Stieg Larsson, der die Millennium-Bücher geschrieben hat, hat viele Jahre seines Lebens, bevor er 2004 gestorben ist, in diesen Themen investiert. Das war für ihn die größte ungelöste Rätsel. Nordic-Krimis sind toll. Ich bin Ende des Monats endlich im Urlaub. Die hirnlose, blutige Krimis liegen schon da. Also das ist einzige Entgiftung für einen Journalist, ist irgendwas Hirnloses. Also ich wechsle zwischen Nordic-Krimis und Agatha Christie. Agatha Christie ist der Text ist so schlecht, aber die Struktur ist gut und der Hirn wird gut gereinigt.
Und Kriminalfälle sind irgendwie natürlich immer spannend. Und Sie können jetzt wieder reisen, weil Sie ja ab 16. Juni zum Beispiel auch wieder nach Irland reisen können.
Ach, ich bleibe ganz gespannt. In Norddeutschland, Schleswig-Holstein mit den Reetdächern. Es sieht ein bisschen wie Irland aus. Also Irland ohne Flugzeug.
Ja, wir besprechen, wie gesagt, die Themen des Tages gleich. Unser erstes Thema ist die Beisetzung von George Floyd in den USA. Gestern ist in Houston George Floyd beigesetzt worden, dieser goldene Sarg, die Bilder von ihm, auch mit den Engelsflügeln und so, das hat für viel Emotionen gesorgt, oder Herr Scully?
Ja, also diese Sehnsucht nach irgendwie Antworten, nach Verantwortung ist sehr groß und diese Trauer, endlose Trauer.
Mhm. Ja, und da war wirklich die Emotion mit Händen zu greifen. Auch sind emotionale Reden gehalten worden, zum Beispiel von Joe Biden, dem designierten demokratischen Präsidentschaftskandidaten. Wir hören da mal rein.
Well, today, now is the time, the purpose, the season to listen and heal. Now is the time for racial justice. That's the answer we must give to our children when they ask why. Because when there is justice for George Floyd, we will truly be on our way to racial justice in America.
Also Joe Biden, jetzt ist die Zeit, sagt er, zuzuhören, auch zu heilen. Es ist an der Zeit, die Rassendiskriminierung zu beenden. Das ist die Antwort, die wir unseren Kindern geben müssen, wenn sie fragen, warum. Denn wenn es für George Floyd Gerechtigkeit gibt, dann wird es auch in Amerika soziale Gerechtigkeit geben. Und das alles so untermalt mit dieser Musik. Herr Scully, wie haben Sie das empfunden? Das klingt ein bisschen salbungsvoll, aber vielleicht ist tatsächlich jetzt die Zeit zuzuhören und zu heilen.
Ja, also es ist, nicht um zu zynisch zu sein, es ist auch Wahlkampf. Und er möchte staatsmännisch wirken und er möchte einfach das Gegenpol zu dem, was gerade im Weißen Haus angeboten wird. Und natürlich für unsere Ohren, es klingt immer anders als für Leute dort. Und man muss einfach auf bessere Zeiten hoffen. Also Al Sharpton, der Prediger, hat einfach gesagt, dass Leben wie George Floyd zählen nicht, bis man zur Rechenschaft gezogen wird, wenn man so ein Leben auslöscht. Und das ist die Frage. Mit Joe Biden würde ich eher sagen, jetzt ist die Zeit für Heilung. Eher die Frage, warum denkt die Hälfte des Landes, dass das nicht stimmt? Das ist eine viel interessantere Frage. Warum gibt es Millionen von Amerikanern, die das bestreiten würde, was er sagt? Weil dann kommt man an die Sache, an die Wurzel der Sache. Und das ist, weil offensichtlich Weißen in Amerika mit und ohne Privilegien, mit und ohne Vermögen fühlen sich bedroht. Und es ist eine Existenzdrohung, weil natürlich der Grundstein der Vereinigten Staaten wird hier in Frage gestellt. Und dass sie als Bedrohung empfinden, wenn Schwarze kommen und ihre Rechte fordern, da sieht man, was ungelöst da herumliegt und wie so ein auf beiden Seiten Trauma auslöst und Leute, die Joe Biden bestreiten würden, wie erreicht man die? Also ich glaube nicht mit Klaviermusik.
Aber es gibt tatsächlich viele in Amerika, die jetzt durchaus auch der Meinung sind, ich denke auch von denen, die Trump-Anhänger sind, dass man die Polizeigesetze nochmal überdenkt. Aber natürlich ist es jetzt eigentlich oder müsste die Stunde der Demokraten sein. Und Joe Biden hat gesagt, es ist eine Reform des Polizeigesetzes, die wir brauchen. Er sei klar gegen die drastische Finanzierung, der Kürzung der Finanzierung vielmehr, der Polizeibehörden, die ja Trump durchgesetzt hatte. Und er unterstütze es, dass Bundesmittel an Bedingungen geknüpft werden, nämlich daran, ob die Polizei bestimmte grundlegende Standards von Anstand und Ehrenhaftigkeit erfülle. Ist es jetzt die Stunde der Demokraten, ja oder nein?
Ich befürchte, sie werden wieder in eine Verteidigungsposition kommen, weil Donald Trump ist ein König der Ablenkmanöver. Was hat er heute getweetet oder gestern? Dieser Typ, der Mann, Martin Gugino, er wurde geschoben, so 75 Jahre alt, wurde von Polizisten einfach so auf den Boden, hat den Kopf geschlagen und liegt da in seinem eigenen Blut und keiner kommt ihm. Und jetzt, was macht Donald Trump genau in diese Zeiten von dieser Beisetzung? Er sagt, ja, es sieht so aus, als ob er sich selber auf den Boden geworfen hat. Es sieht unangemessen, wie er gelandet ist, wie er geschubst wurde. Und das ist irgendwie aus meiner Sicht. Also er macht die Ablenkung und jetzt sind wir schon weg. Aber wie viel Bundesmittel braucht man, um Hass in Herzen zu bekämpfen? Also keiner möchte daran. Also ich verstehe, dass ein Politiker mit den Mitteln arbeiten möchte, die er zur Verfügung hat. Aber die Frage ist dieser Hass. Mhm. Und warum betrachten Sie die nicht als gleichwertige Bürger? Warum ist ein Polizist so sicher, dass er das machen kann auf einer offenen Straße? Warum filmen Leute, statt zu intervenieren? Also das sind für mich, dass diese Leute rumstehen und filmen, das wirkt für mich wie eine Dystopie. Black Mirror, es gibt eine Sendung im Fernsehen über eine Gesellschaft, wo Leute nur filmen und nicht intervenieren. Also das sind für mich die wichtigste Frage. Aber vielleicht sind die Gefühle noch zu roh dafür. Aber ich habe viele amerikanische Freunde, die einfach verzweifelt sind. Sie sind sowas von verzweifelt und diese Sehnsucht nach Heilung, nach Versöhnung, nach Trost. Diese Leute werden selten in den Nachrichten gezeigt. Entweder es gibt kreischende Weinen oder es gibt wütende Rassisten. Und die guten Amerikaner in der Mitte kommen viel zu selten zu Wort und sie sind sprachlos.
Wer nicht sprachlos war, auch auf der Beerdigung, war die Nichte von George Floyd, Brooke Williams. Auch eine Rede hat sie gehalten, wütend. Und sie hat sich eben an den Polizisten, an den weißen Polizisten gewandt, der ja George Floyd eben das Knie in den Nacken gedrückt hat, sodass er dann erstickt ist.
He begged and pleaded many times. Just for you to get up.
Er hat darum gebettelt, dass du loslässt. Aber du hast nur noch fester zugedrückt. Warum ist dieses System korrupt? Es gibt keine gerechten Gesetze für uns Afroamerikaner. Diese Gesetze müssen geändert werden. Kein Hassverbrechen mehr. Bitte.
These laws need to be changed. No more hate crimes, please.
Ich glaube schon, dass solche Reden das Potenzial dazu haben, wirklich die Gesellschaft zu verändern.
Ja, aber die Umstände, ich glaube, die Umstände sind auch wichtig. Jemand hat gestern, ich weiß nicht, ob es bei der Veranstaltung war, bei der Beisetzung, es hat eine globale Pandemie, also keine Ablenkung, kein Sport, kein Urlaub, kein Reisen, kein Konzerte. Erst ohne Ablenkung war das möglich, weil ein George Floyd hätte vor 6 Monaten passieren können und wir wären alle zu sehr mit unserem Leben. Es wäre vielleicht gefilmt, vielleicht eine Woche, aber diese Person hat einfach die Sorge geäußert, dass ohne diese volle Aufmerksamkeit wäre es anders gelaufen. Und ich finde, das ist diese ein Leben ist weg, aber endlich hatten die unsere Aufmerksamkeit. Und ich glaube, das macht mich sehr viel zum Nachdenken. Also es ist alles schön, auf der Straße zu gehen und das Gefühl haben, was getan zu haben. Aber was macht man in dem Alltag? Was macht man im Alltag hier in Deutschland? Afrodeutsche kommen raus und sagen, ja, das ist unser Alltag auch, aber es gibt andere Minderheiten. Was machen wir, wenn diese Welle vorbei ist? Und macht man den Mund auf? Sieht man den strukturellen Rassismus in der deutschen Gesellschaft? Merkt man, wie würde man reagieren in der U-Bahn, wenn irgendwas passiert? Wie ist es mit dem eigenen inneren Rassist, mit dem wir alle zu kämpfen haben? Also das sind für mich die unangenehmen Fragen, genau wie die unangenehmen Fragen in Amerika. Und so irgendwas auf Twitter zu posten und sagen, damit ist meine Arbeit erledigt, das ist mir zu wenig.
Wir dürfen wieder reisen, zumindest in viele europäische Länder. Die Reisefreiheit wird ein Stück weit zurückkehren ab 16. Juni. Von wenigen Ausnahmen abgesehen soll alles wieder so laufen wie vor Corona. Wir hören mal, was der Innenminister Horst Seehofer dazu heute gesagt hat.
Ich werde die Bundespolizei anweisen, dass wir ab sofort bis zum 15. Juni schrittweise die bestehenden Grenzkontrollen an den Binnengrenzen zurückfahren. Das betrifft die Zahl der Grenzübergänge, die kontrolliert werden, als auch der personelle Aufwand für diese Grenzkontrollen, sodass wir, wie man in der Medizin und der Medikation sagt, allmählich ausschleichen bis zum 15. Juni.
Also ausschleichen will er die Grenzkontrollen, der Horst Seehofer. Das wird für viele eine große Erleichterung sein, zum Beispiel auch zwischen Polen und Deutschland. Die Menschen, die da hin und her pendeln wollten, die können es wieder tun. Herr Scully, wahrscheinlich werden sich viele freuen, oder was sagen Sie?
Ja, also das ist Existenzfragen für viele Leute. Also Leute denken an Grenzen, die denken an Urlaub, aber für viele Leute hier in Berlin, wir drehen eine Universität und weiter ins Polen rein. Also die Ostgrenze Deutschland ist eigentlich eine sehr große Grenze. Es wird viel zu wenig beachtet, oft die Schweiz geredet oder von Österreich, aber Ost-West-Verkehr auch wichtig. Nee, es ist ganz wichtig, aber als ich ihm reden hören, muss ich schmunzeln, weil ganz früh in dieser Pandemie habe ich immer gemerkt bei den Pressekonferenzen, die zweite oder dritte Frage war immer: Und wie ist es denn mit dem Urlaub? Also wir waren mittendrin in einer globalen Pandemie und gleich kam die Frage nach dem Urlaub. Und irgendwann habe ich gefragt, warum? Und dann dachte ich, ah ja, also ein Politiker, der zwischen den Deutschen und seinem Urlaub kommt, dann wird nicht lange Politiker bleiben. Also ich nehme an, das ist vielen Politiker bewusst und dass es jetzt kommt, das ist ein, ja, aber das ist auch Lebensausgleich. Also das ist, Urlaub ist schon wichtig.
Ja, also in der Tat, aber das habe ich mich auch oft gefragt, warum dieser Urlaub eigentlich so wichtig ist und warum die Frage immer wieder gestellt wurde und warum das so schlimm ist. Denn jetzt zumindest also in die Nicht-EU-Länder dürfen wir ja auch weiterhin nicht reisen. Das bleibt erstmal so. Das Kabinett hat für die meisten Nicht-EU-Länder eine Verlängerung der Reisewarnung beschlossen. Das sind mehr als 160 Länder bis Ende August. Warum ist das für uns so schlimm, dass wir nicht auf die Kanaren reisen können?
Frage ich mich auch. Also ich freue mich immer, ich freue mich immer, viele Deutschen, die nach Irland fliegen und ich sage, waren Sie mal im Berchtesgaden? Es ist auch schön. Also keine Küste, aber alles. Ja, also die Zeit ist gekommen. Jemand, der sehr schlau ist, wird jetzt einfach eine neue Marke, ein neues Produkt auf den Markt werfen und Urlaub in Deutschland aus dem biederen Ecke rausholen und zeigen, wie toll es ist. Also viele Zeitschriften haben das schon. Ich fahre nach Schleswig-Holstein oder Berchtesgadener Land. Also ich frage mich manchmal, ob Deutschen wissen, was sie eigentlich hier haben. Also waren Sie mal in Quedlinburg, frage ich immer meine Freunde. Mhm. Die eine der wunderschönsten Städte, die ich je gesehen habe, in Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt kriegt nur schlechte Ruf in den Nachrichten. Sachsen-Anhalt ist einfach eine Schönheit nach dem anderen. Es ist nicht zu überschätzen. Also einfach Deutschland mal gucken. Und es ist nicht nur so Trauma aus dem Familienurlaub aus den 60er, 70er Jahren in einem vollgepackten Auto.
Ich war tatsächlich auch noch nie in Quedlinburg. Muss ich also hin, ja? Verstehe ich Sie recht. Aber jetzt nochmal die Frage, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen. Wir hoffen natürlich, dass uns keine andere Pandemie und auch keine zweite Welle hier irgendwie erreicht. Aber wenn doch, denken Sie, dass wir in Sachen Grenzschließungen bzw. Umgang eben mit dem Grenzverkehr gewappneter sein werden?
Ich befürchte nein. Also irgendwann hoffentlich haben wir diese Virus im Griff, entweder mit einem Mittel oder irgendwas anderes. Aber was mich als erstes eingefallen ist, nachdem die Deutschen legen sehr viel Wert auf Urlaub, ist dieses grenzenloses Misstrauen, was die Grenzfrage angeht. Also das Erste, was passiert ist, alle sind in ihren Muscheln so zurückgezogen, so wie Schnecken. Und jeder hat, wie heißt der Spruch auf Deutsch, wenn jeder um sich denkt, ist an allen gedacht. Also jedes Land hat für sich gedacht, ob Schutzmittel oder Grenzen. Und da habe ich gesehen, also es ist nicht nur Geld, sondern auch Grenzfragen. Da ist jeder kontrolliert lieber selber. Und ja, wie schnell die Grenzen wieder da waren. Und man merkt, man hat immer gedacht, das geht nur in eine Richtung. Und jeder hat für sich gehandelt. Also eigentlich Widerrecht. Also die haben einen Notstand ausgerufen und sie dürfen so handeln, aber es entspricht nicht dem Geist der Europäischen Union, dass diese Vertrauen zwischen Grenzbehörden offensichtlich nicht so stark ist, dass sie das nicht handeln, dass sie nicht besser handeln können.
Ja, ich habe schon den Eindruck, dass viel gelernt worden ist in den letzten Wochen und dass man bei einem nächsten Mal womöglich besser gewappnet ist.
Jeder Politiker behält für sich das Recht, die Grenzen zu schließen, um zu zeigen, dass er der ganz starke Mann ist. Das hatten wir. Und dann haben wir die Kehrseite. Jeder wollte derjenige, der für die Lockerung zuständig ist. Also man darf die politische Profilierungsmöglichkeiten nie außer Acht lassen. Und ja, ich glaube, die Grenzpolizisten, die wollen einfach klare Anweisungen, aber sie auch wissen, dass wenn im Zweifelsfall sind sie diejenigen, die dafür verantwortlich gemacht werden, wenn irgendwas schief geht. Also die Politiker, also die Kommunikation unterhalb der Europäer war für mich ausbaufähig.
Derek Scully sagt das, Korrespondent der Irish Times in Berlin, hier zu Gast in Deutschlandfunk Kultur. Im Februar 1986, also wir rechnen mal, ich glaube, das ist 34 Jahre her, ist der damalige schwedische Regierungschef Olof Palme erschossen worden. Und heute Vormittag hat die Staatsanwaltschaft zum Stand der Ermittlungen Stellung genommen. Und als wir Sie gefragt haben, Herr Skali, was für Sie heute die Themen des Tages sind, da haben Sie gesagt, dieses Thema ist wichtig. Jetzt ist es natürlich auch wichtig, weil wir eben die Stellungnahme der Staatsanwaltschaft haben. Aber warum war Ihnen das von Anfang an klar?
Weil die Schweden das nie überwunden haben und wahrscheinlich leider heute nie überwinden werden, weil der Fall offen bleibt. Und für viele Schweden, das war irgendwie die Verlierung, die haben ihre Unschuld verloren an diesem Tage 1986. Sie dachten, wir sind in einem besseren Land, auf einem besseren Weg, mit einem Welfare State, einfach wo viel investiert wurde in Bildung, in Gesundheit und in Schulen. Frauen weg aus der Küche geholt werden und Schweden war progressiv und wir können es anders machen. Und dann kommt jemand und erschießt den Politiker ohne Leibwächter auf der Straße und sie mussten feststellen, die Welt ist doch in eins reingekracht. Und man sieht ein bisschen davon auch in diese Corona-Zeiten. Wir machen es anders, wir sind anders, wir halten zusammen, wir sind solidarisch. Und immer dieses Modell, dass wir was Besonderes sind, nicht aus Arroganz, sondern dass wir was Besonderes sind. Und solche Morde erinnern Sie sich daran, dass doch ein Kugel auch ein Schwede töten kann.
Und jetzt hat die Staatsanwaltschaft in Schweden also gesagt, wir stellen die Ermittlungen ein, denn es ist erwiesen, dass Stig Engström Palme erschossen hat. Ein Grafikdesigner und der sei eben tot, hat der Staatsanwalt gesagt auf der Pressekonferenz in Stockholm. Und weil die Person tot ist, kann ich sie nicht anklagen und habe beschlossen, die Ermittlungen einzustellen.
Ja, also ich muss sagen, ich habe mit schwedischen Freunden gesprochen und sie finden die ganze Sache nur peinlich, weil es ist so aufgebauscht worden, ein bisschen wie Donald Trump Realitätsfernsehen. Im Februar hat Herr Peterson, dieser Oberstaatsanwalt, angekündigt, dass wir irgendwas haben. Im Februar und jetzt im Juni kommt er raus und sagt, das, was wir haben, ist nichts. Oder wahrscheinlich nichts. Das klingt für mich ein bisschen Realitätsfernsehen. Schalten Sie, gehen Sie nicht weg, kommen Sie nach der Werbepause zurück. Ich weiß nicht, wie man so umgeht, mit echten Kriminalfällen umgehen kann. Einfach, ob das seriös ist oder nicht. Also Sie haben 10.000 Leute befragt, 134 Leute in Schweden. 134 Leute haben selber behauptet, dass ihn ermordet zu haben. Stig Engström war mal ein Verdächtiger. Er sagte, dass er ein Zeuge war, aber er hatte Zugang zu Waffen, kleinen Klamotten passen zu dem Täter. Die Verjährungsfrist wurde sogar aufgehoben, nur so, dass sie diesen Fall wieder öffnen könnte. Aber das jetzt zu sagen, dass ja, weil er 2000 gestorben ist, ist er und bleibt er unser Hauptverdächtiger, aber wir gehen nicht weiter.
Aber zu sagen, es ist erwiesen, dass er es war, ist das vorher schon so genau gesagt worden?
Soweit ich sehen kann, sie haben gesagt, nee, weil er tot ist, können wir nicht so weitergehen. Also ich habe gedacht, Gott, wenn das in den USA ein Realitätsfernsehen und Donald Trump noch den Star wäre, würde es sogar jemand aus dem Grab holen, um ihn verschuldigt zu erklären. Nicht you're fired, sondern you're guilty. Also ich finde es schade, dass so viel Hoffnung und Aufmerksamkeit wieder aufgebaut und Hoffnung aufgebaut wurde, weil das ist ein Trauma, das ist ein Nationaltrauma. Ich kenne Journalisten, die nicht schlafen konnten, weil sie so aufgeregt waren, ob das kommt. Und viele Journalisten, ich auch. Also es ist ein bisschen, es ist so Stieg Larsson-mäßig. Also es gab eine große Verschwörung, eine Verschwörung nach dem anderen. Wer steckt dahinter? Und jetzt kommt es raus, es war wahrscheinlich ein Mann, der bei einer Versicherungsfirma gearbeitet hat, der schon verdächtig war. Also was das Ganze war, was es gebracht hat, verstehe ich nicht. Sie haben einfach den Fall abgeschlossen und die
also
Trauma
Sie
bleibt.
Glauben, Sie können es letztendlich auch nicht beweisen, auch wenn der Staatsanwalt Christa Petersen eben genau das sagt. Es sei erwiesen, dass es Stig Engström sei.
Ja, aber nach den juristischen Maßstäben kann man das nicht machen. Man braucht einen Prozess. Also ob er das getan hat, ist das eine, ob er schuldig ist, ist was anderes und ohne Prozess ist das nicht machbar. Also, aber ich rede auf so einer seelischen Ebene. Für so viele Schweden ist das eine einschneidige, es ist wie JFK in Amerika. Also und diese Zweifel und diese Trauer mit ihrer eigenen Identität ist angegriffen worden.
Hätten Sie ein Stück weit auch eine Selbstbefragung, eine kritische Selbstbefragung der Polizei und der Staatsanwaltschaft dann erwartet, weil eben dieser Mord ja eben Verschwörungstheorien ausgelöst hat und weil man eben die Polizei bezichtigt hat, die Fahndung nur schleppend in Gang zu bringen und so Sachen.
Ja, also jetzt leben wir in den Zeiten von Verschwörungstheorien. Das Internet ist der perfekte Nahboden dafür. Und ich nehme an, was sie heute gemacht haben, ist einfach eine neue Verschwörungstheorie, dass die Ermittlungen, dass irgendjemand irgendwo wollte nicht, dass die Wahrheit an die Realität kommt. Und das wird einfach endlos weitergehen. Aber sie haben dazu beigetragen, mit diesem, also im Februar anzukündigen, dass sie irgendwas im Mai oder im Juni anzukündigen haben. Also das ist für mich Privatfernsehen. Also das ist nicht Staatsanwaltschaft.
Endlich wollen wir wieder in die Schule gehen, sagen viele Kinder. Und das ist ja schon erstaunlich, denn vor Corona haben ja manche Kinder die Schule gar nicht so gern gemacht. Und es soll auch wieder losgehen. Auch Eltern und auch die Lehrer freuen sich auf die Schule. Wir hören mal Gunilla Neukirchen, Vorsitzende der Vereinigung Berliner Schulleiterinnen.
Ich freue mich unglaublich auf die Schüler, Schülerinnen und Schüler. Das haben wir auch gemerkt jetzt im Präsenzunterricht. Ich denke, es ist auch unabdingbar, dass die Schülerinnen und Schüler wieder verlässlich in die Schule zurückkommen. Aber der Virus ist nicht verschwunden. Und wir müssen wissen, dass ein voller Schulbetrieb mit Abstand nicht möglich ist.
Da gibt es also noch so einige offene Fragen. Hier mein Gast in dieser Stunde ist Derek Scully, Korrespondent der Irish Times in Berlin. Und jetzt auch zu uns gekommen meine Kollegin Marianne Allweis aus der Redaktion. Frau Allweis, es gab ja heute eine Pressekonferenz, die läuft zur Stunde noch, zu den Ergebnissen des Kita- und Schulgipfels. Wie sind denn jetzt die Regelungen in den einzelnen Bundesländern? Also in Berlin zum Beispiel soll nach den Sommerferien wieder Normalität einkehren. Aber wie ist es in den anderen Bundesländern und wie kann so eine Normalität aussehen?
Also zunächst mal zur ersten Frage. Es ist immer noch sehr unterschiedlich. Viele Bundesländer haben angekündigt, dass sie zu einem Regelbetrieb nach den Sommerferien zurückkehren wollen. Nicht nur Berlin gestern, sondern auch Brandenburg oder Niedersachsen hat das zum Beispiel für die Kitas angekündigt. Aber auch die anderen Bundesländer entscheiden so langsam, dass sie mehr und mehr Schüler zurückholen wollen. Aber es gibt auch noch Bundesländer, die dazu noch nichts geplant haben. Baden-Württemberg und Hamburg etwa sind zurückhaltender. Liegt gerade im Fall von Baden-Württemberg sicherlich auch an noch höheren Infektionszahlen. Da heißt es also nach wie vor Präsenzunterricht, nur ein paar wenige Stunden pro Woche in geteilten Klassen. Aber es gibt auch andere Bundesländer wie Sachsen-Anhalt oder Thüringen, die da deutlich schneller sind mit den Schulöffnungen für alle. Aber man kann sagen, der Trend geht auf jeden Fall zu Lockerungen, zu einem Normalbetrieb nach den Sommerferien.
Und das kann man sich vorstellen, Herr Scully, dass viele sich wirklich darauf freuen, sich wiederzusehen, auf so einer Schulbank zu sitzen und zu lernen im ganz normalen Modus.
Absolut. Also ich kann mir auch vorstellen, ich habe nicht einen Neffen und irgendwann ging die Lust aus. Also ich war erstens beeindruckt, wie sehr gut, wie emsig sie alle waren, aber irgendwann ist die Motivation auch weg. Und irgendwann hatten sie auch keine Lust auf den Tablet. Also das fand ich auch eine interessante Sache, ob wir mehr über die Grenzen von digitales Lernen gelernt haben, nicht nur die Möglichkeiten, weil Ermüdung tritt jede Zeit ein.
Die Frage, wie das digitale Lernen auch nach Corona weitergehen wird, stellen wir vielleicht gleich. Aber Frau Allweis, erst nochmal die Frage, wir hatten es eben auch von Frau Neukirchen gehört, Schule mit Abstand ist halt nicht so gut möglich. Wie kann das also gelingen?
Genauso auch die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Stefanie Hubig, die hat gestern noch mal für ein Ende der Abstandsregeln geworben. Sie sagt, das lasse das Infektionsgeschehen jetzt zu. Also keine 1,5 Meter Regel mehr, nur Lüften und Hygiene, damit wirklich alle Kinder und Jugendliche schnell wieder in die Schule können, lernen dürfen und damit auch alle Eltern wieder arbeiten können. Aber es gibt auch Kritik jetzt nach den Öffnungsankündigungen von gestern, zum Beispiel aus Berlin. Da sagen die Gewerkschaften, das geht nicht so leicht, das sei jetzt zu früh. Es müssen ja auch viele Lehrerinnen und Lehrer oder Erzieherinnen und Erzieher noch geschützt werden und sie fordern da mehr Vorgaben.
Vorgaben, also zum Beispiel auch vom Berliner Senat, der klar sagen muss, so stellen wir uns das vor.
Ja, aber ich höre in dieser ganzen Debatte keine Diskussion, wie lernen, was sollen die lernen, also wie sollen sie lernen, was brauchen sie für die Zukunft. Also wir reden oft über Technik, jetzt diese Tablet-Diskussion in Deutschland. Ich frage mich, aber wenn man den Tablet hat, was macht man damit?
Und, also um Inhalte sollte es mehr gehen, sagen Sie.
Wie wird heutzutage gelehrt und was wird gebraucht?
Ja. Wie kann denn die Digitalisierung nach Corona weitergeführt werden? Ist das Thema gewesen jetzt auch auf dem Gipfel, Frau Allweis?
Ja, auf dem Gipfel von Grünen-Chefin Annalena Baerbock ist das auf jeden Fall auch Thema geworden. Sie hat ja mit Gewerkschaften beraten, Kita-Trägern, auch dem Grundschullehrerverband oder Kinderärzten. Und bei ihr war ganz klar, es müssen Voraussetzungen geschaffen werden, damit eben die Gesundheit von Kindern, Erziehern und Lehrerinnen und Lehrern geschützt werden kann. Und sie hat zwei zentrale Forderungen aufgestellt, damit jedes Kind das Recht auf Bildung schnell wieder haben kann, auch zu Pandemiebedingungen.
Das eine ist, die Einrichtungen, die Träger müssen besser unterstützt werden. Wir schlagen daher einen Bildungsfonds vor, der angesichts des Bedarfs aus unserer Sicht 5 Milliarden Euro umfassen sollte zwischen Bund und Ländern, aus dem sehr schnell dann geregelt über die Sommerferien zusätzliche Kräfte an die Schulen gebracht werden können, an die Kitas gebracht werden können, weil manche Lehrkräfte eben nicht eingesetzt werden können.
Also ein Bildungsfonds, vor allem mehr Geld für Lehrkräfte, für Erzieherinnen und Erzieher. Und zweitens fordert die Grünen-Chefin, da sind wir jetzt wieder bei der Digitalisierung, mehr Geld genau dafür. Der soll aus dem Digitalpakt sehr schnell noch diesen Sommer fließen. Wir wissen ja, wir haben diesen Digitalpakt, aber wenig wird da abgerufen, damit die Schulen dann wirklich auf eventuelle neue Einschränkungen im Herbst besser vorbereitet sind und schneller zum Beispiel auf ein hybrides Lernmodell umstellen können. Aber ich finde auch klar ist hier, da sind nicht nur die Probleme der Digitalisierung offen geworden in den letzten Wochen, sondern eben auch die Grenzen. Was auf jeden Fall nicht funktionieren kann, ist, dass Schule komplett digital für alle Klassen, auch die Grundschülerinnen und Grundschüler wird.
Das geht wahrscheinlich nicht. Also hybrid ist das Wort.
Ja, in Irland haben wir manche Schulen schon Tablets wieder abgeschafft. Also sie sagten, also Bücher haben aus guten Gründen hunderte, tausende Jahren überlebt.
Danke an Marianne Alweis und danke auch an Derek Scully bis hierher. Spät, aber doch, hat die Große Koalition heute ihre Strategie in Sachen Nutzung des Wasserstoffs vorgestellt. Es heißt ja, wer die Klimaschutzziele erreichen will, der braucht unbedingt eine kluge Wasserstoffstrategie. Und die Umweltministerin Svenja Schulze hat dazu gesagt:
Der Wasserstoff hat die Chance, wirklich einen doppelten Schub zu geben. Einen Schub für den Klimaschutz, weil das ist eine saubere Energieform. Und einen Schub für Industrie und damit auch für Arbeitsplätze, weil man damit das ersetzen kann, was bisher CO2 produziert.
Das klingt also soweit erstmal gut, aber es gibt noch einige offene Fragen. Derek Scully hier zu Gast, Korrespondent der Irish Times in Berlin und uns jetzt auch zugeschaltet, Theo Gers. Herr Gers, Sie haben sich genau angeschaut, was das Bundeskabinett heute verabschiedet hat, diese Wasserstoffstrategie eben. Wasserstoff soll sich am Markt durchsetzen. Wie genau soll das erreicht werden?
Also salopp gesagt, Frau Schäfer, indem wir erstmal und das mit kräftiger staatlicher Hilfe den Anfang organisieren. Wir haben beim Wasserstoff das berühmt-berüchtigte Henne-Ei-Problem zu überwinden. Das heißt, wir haben A, zu wenig Wasserstoff auf dem Markt, weil es zu wenig Anwendungen gibt. Und wir haben zu wenig Anwendungen und damit Nachfrage nach Wasserstoff, weil es zu wenig von dem Wunderstoff, sage ich jetzt mal, derzeit gibt. Das heißt, wir müssen aus dieser Falle sozusagen heraus. Und deswegen sollen jetzt mit dieser Wasserstoffstrategie, die heute das Kabinett verabschiedet hat, mit staatlicher Förderung Großanlagen gebaut werden. Also Deutschland will bis 2030 Wasserstofferzeugungsanlagen mit einer Leistung von 5 Gigawatt hinstellen auf die grüne Wiese, muss man fast sagen, bis 2040 doppelt so viel. Und dafür hat die Regierung letzte Woche in ihrem Konjunkturprogramm schon mal 7 Milliarden Euro eingestellt. Also das Geld fließt in den Aufbau dieser Elektrolysekapazitäten, genauso wie in den Ausbau von Windparks auf See und an Land. Denn den Strom für diese Elektrolyseanlagen, den müssen wir auch produzieren. Und dazu muss man wissen, Wasserstoffstrategie macht nur Sinn, wenn der Strom dazu aus erneuerbaren Quellen stammt. Und das ist im Grunde das zweite Problem, was wir hier angehen müssen. Wir werden in Deutschland nie so viel Strom produzieren können, wie wir für den Wasserstoff brauchen, den wir gerne hätten. Deshalb wird es auch nationale oder internationale Kooperationen geben mit Entwicklungs- und Schwellenländern. Und auch dafür hat Deutschland schon mal 2 Milliarden Euro in dem Konjunkturprogramm bereitgestellt.
Das heißt also, man braucht im Grunde doch eine europäische Strategie, oder?
Ja, natürlich. Es wird gar nicht anders gehen. Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat vorhin auch gesagt, er will das Thema zu einem Top-Thema des deutschen EU-Ratsvorsitzes im zweiten Halbjahr machen. In 3 Wochen, am 1. Juli, geht es hier los für Deutschland. Wie weit er kommen wird, müssen wir mal abwarten. Wir wissen alle, das wird eine Pandemie-Ratspräsidentschaft in der EU. Deutschland hat auch noch andere wichtige Themen abzuräumen. Ich denke nur an das Thema EU-Haushalt. Also da sind dicke Brocken, die Deutschland so schon vor der Brust hat. Wie viel Kraft dann noch bleibt, auf europäischer Ebene das Thema Wasserstoff zu setzen und voranzubringen, lasse ich mal offen. Aber Sie haben recht, Frau Schäfer, es wird nicht anders gehen. Und es zeichnen sich ja erste Dinge ab, dass man zum Beispiel mit Spanien kooperieren will, wo dann zum Beispiel die Solarenergie genutzt werden könnte, weit effizienter als bei uns. Aber es geht weit über Spanien hinaus. Ich sagte ja vorhin, in wenigen Minuten wird Entwicklungshilfeminister Müller ein erstes Abkommen mit Marokko abschließen, wo dann auch mit Wind und Sonne Wasserstoff produziert werden soll, der dann als Wasserstoff nach Deutschland kommen soll und hier die Lücken Tanken füllen muss. Denn wir können nie und nimmer den Wasserstoff selbst produzieren, den wir brauchen.
Herr Gers hat es eben gesagt, Herr Scully, wir leben in den Zeiten der Pandemie. Da ist die Frage, wie so eine Wasserstoffstrategie, wie wichtig die da genommen wird oder ob andere Themen nicht wichtiger sind. Was denken Sie? Kann man das sozusagen unter ferner Liefen behandeln oder müsste das nicht doch auch eine Priorität haben?
Es muss eine Priorität bleiben. Also ich habe oft das Gefühl, Politiker haben so Aufmerksamkeitsdefizit. Ich möchte in 3 Monate, 6 Monate, 12 Monate Entschuldigung, hören, wie ist es weitergegangen, weil oft man hat das Gefühl, es wird vorgestellt und dann was daraus kommt, dass es tatsächlich zu einem Gesprächsthema wird. Also ich finde es genial, ein Industrieland wie Deutschland will einfach ein vorderer Platz bei diesem Bereich sein, weil in vielen anderen Bereichen Elektromobilität hat man das, sie machen mit oder sie hinken hinterher. Also vorne, dafür ist der Staat da und anscheinend jetzt Deutschland hat keine Angst mehr, Schulden aufzunehmen und Geld, so Stimulus-Programme zu machen, finde ich gut. Aber sobald ich Marokko gehört habe, habe ich sofort an diesen Solarenergie-Großwurf von vor ein paar Jahren. Und ich würde gerne wissen, was daraus geworden ist, weil oft, wenn der Staat Geld bereitstellt, habe ich das Gefühl, Privatunternehmen kommen und sagen, ah ja, wir holen einfach das Geld und ob geliefert wird, der Staat ist sowieso immer ein bisschen schlampig da. Also als Bürger, dann möchte man wissen, dass es gut investiertes Geld ist. Mhm. Also wenn Staat, dann richtig Staat und nicht so, wir haben irgendjemanden beauftragt und wir sind nicht mehr dafür zuständig.
Ja, Theo Gers hat genickt sozusagen akustisch.
Innerlich genickt, ja, ja klar. Das kann man schon so sehen. Ja, in der Tat, das schöne Wüstenprojekt Desertec ist in der Tat, soll ich sagen, implodiert. Ja. Implodiert, würde ich fast sagen. Da hat man nichts mehr von gehört. Ich glaube, das wird uns bei Wasserstoff nicht passieren. Aber es gibt natürlich auch bei dieser Wasserstoffstrategie noch viele, viele Fragezeichen, die wir heute noch nicht beantworten können. Ein Thema nur. Woher kommt das ganze Wasser, wenn Sie an nordafrikanische Staaten denken? Die haben zwar möglicherweise Solarenergie im Überfluss, wenn sie da entsprechende Panels aufstellen würden, aber ob die jetzt auch genug Wasser haben, um es dann in Wasserstoff umzuwandeln oder aufzuspalten, da setze ich nochmal ein Fragezeichen dahinter. Und dann das Thema Transportkapazitäten. Wie kriegen wir diesen Wasserstoff hier nach Europa, nicht nur nach Deutschland, sondern zum Zweifel auch nach Irland, nach England oder nach Frankreich und Italien? Das sind alles Dinge, die können Sie nur europäisch organisieren. Und ob wir da bis 2000, in diesen 2020er Jahren wirklich schon konkrete Projekte sehen werden, ich mache da mal ein vorsichtiges Fragezeichen. Wenn wir in Deutschland diese Erzeugungskapazitäten hinbekommen, wenn wir wissen, wie es technisch geht, dann können wir möglicherweise darüber reden, dann können wir auch möglicherweise, und das ist ja nicht ganz uneigennützig, was wir hier als Deutschland machen, dann können wir möglicherweise auch die Anlagen für solche Wasserstoffstrategien in anderen Ländern wunderbar exportieren. Das ist ja sozusagen der Hintergedanke dieser Strategie.
Theo Gers im Hauptstadtstudio, vielen Dank für diese Informationen. Manchmal denke ich mir, wie wäre es denn, wenn wir nochmal in die 80er zurück könnten und in die Zukunft gucken würden, würden wir uns die Zukunft so ausgemalt haben, wie wir sie jetzt erleben?
Ja, langsam, die Dystopien werden immer wieder realistischer. Es wirkt langsam wie Realitätsfernsehen. Also der Plot Against America von Philip Roth, eine schrecklich gute, schaurig gute Sommerlektüre.
Und ich weiß ja, haben Sie ja gerade gesagt, uns allen, Sie fahren in Urlaub. Schönen Urlaub also.
Danke
sehr. Und dann danach sehen wir uns hoffentlich wieder.